Die Geschichte des LRDG kann man sehr weit zurückspannen, nämlich inzwischen über 20 Jahre bis in die 90er des letzten Jahrhunderts hinein, als Europa ja schon einmal von rechtsextremen Anschlägen, sicherlich noch in Erinnerung, der Anschlag in Solingen beispielsweise, heimgesucht wurde und in verschiedenen europäischen Ländern der Aufstieg von rechtspopulistischen Parteien, rechtsextremen Parteien zu beobachten war. Damals hat sich die Europäische Union auf den Weg gemacht, zwei Antidiskriminierungsrichtlinien auf den Weg zu bringen. Das eine und wichtige Projekt ist die Antirassismusrichtlinie gewesen, die dann im Jahr 2000 auch in Kraft getreten ist. Und diese Richtlinie sieht vor, dass in allen europäischen Ländern entsprechender Schutz vor Rassismus, vor rassistischen Diskriminierungen geschaffen werden muss. Das war auch ein Versuch, das ist der zweite Aspekt, Europa ein bisschen als Wertegemeinschaft vor der EU-Osterweiterung nochmal zusammenzubringen. Und diese Antirassismusrichtlinie ist dann mit anderen Richtlinien zusammen in Deutschland im Jahr 2006 im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, im AGG, auf Bundesebene umgesetzt worden. Damals war aber den Beobachterinnen und Beobachtern schon klar, dass der Bund, der das AG erlassen hat, eben nur für die Zuständigkeitsbereiche ein Gesetz machen kann, für die der Bund auch, also die Bundesgesetzgebung, der Bundestag, Bundesrat zuständig ist. Das war insbesondere das Arbeitsrecht, aber auch zum Beispiel der Zivilrechtsverkehr. Aber es gibt eben viele Bereiche, für die ja in Deutschland die Länder zuständig sind, beispielsweise Polizei, beispielsweise Schule. Und schon damals ist in der Diskussion betont worden, dass insoweit hier in Deutschland ein Umsetzungsdefizit dieser europäischen Richtlinie besteht. Und ja, wenn denn tatsächlich das Gesetz am nächsten Donnerstag in Kraft treten wird, dann oder verabschiedet wird und dann in Kraft treten wird, wird dann nach 20 Jahren erstmals in Berlin die Antirassismusrichtlinie und auch die anderen Antidiskriminierungsrichtlinien, die damit im Zusammenhang stehen, erstmals vollständig umgesetzt sein, indem dann hier den Vorgaben der Richtlinie auch Genüge getan wird und wir dann eben auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung auch endlich Schutz vor Diskriminierung haben.
Welche konkreten Konsequenzen wird das Gesetz denn für die Berliner Verwaltung und Polizei haben? Also was wird sich ändern?
Das Gesetz hat zwei Zielrichtungen. Die eine, die jetzt im Vordergrund steht, nämlich die Möglichkeit der betroffenen Personen, die von Diskriminierung betroffen sind, sich dagegen zu wehren in Form von Schadensersatz und Entschädigungsansprüchen, die hat für die einzelnen BeamtInnen und Angestellten hier in der Berliner Landesverwaltung erstmal keine unmittelbaren Folgen, anders als das jetzt gerade in der Kampagne der Gewerkschaft der Polizei dargestellt wird. Das heißt, diese Klagen auf Schadensersatz oder Entschädigung richten sich nie gegen die einzelnen Mitarbeitenden nach dem LRDG, sondern die richten sich immer gegen die jeweilige öffentliche Stelle, also beispielsweise gegen die Polizei, gegen die Schule, wo die Person angestellt ist, beziehungsweise für die sie tätig ist. Also an der Stelle schafft das Gesetz zunächst mal einen sogenannten Individualrechtsschutz für die betroffene Person. Was allerdings etwas ändern wird, so hoffen wir jedenfalls, ist der zweite Teil, der eine proaktive Verpflichtung zum Umgang mit Vielfalt in unserer Stadt vorsieht. Das heißt, die Verwaltung dazu befähigen soll, dass sie angemessen und kompetent mit Vielfalt umgeht. Dazu sind einerseits Fortbildungen im Gesetz vorgesehen, aber insbesondere auch die Leitungsebenen von Verwaltung werden adressiert und aufgefordert, die Kompetenz im Umgang mit Vielfalt auch beispielsweise bei Beförderung zu berücksichtigen. Wir gehen also davon aus, dass man auf diesem Weg auch die Berliner Verwaltung fitter macht für den Umgang mit einer vielfältigen Stadtgesellschaft. Und das ist etwas, was dann hoffentlich auch für jede Beschäftigten und für alle Beschäftigten hier in Berlin im Rahmen von einer Weiterentwicklung auch etwas sein wird, was ihnen am Ende die Arbeit auch leichter macht, weil sie eben Kompetenz gewinnen, damit mit schwierigeren Situationen umzugehen.
In den Medien wird der Aspekt der sogenannten Beweislastumkehrung herausgegriffen. Der Vorwurf ist, dass dies die bestehende Rechtslogik außer Kraft setzen würde. Die Polizeigewerkschaft äußerte sich, dass die bestehende Antidiskriminierungsgesetzlage bereits völlig ausreichend sei. Können Sie erklären, Herr Klose, warum das Mittel der sogenannten Beweislastumkehrung nötig ist?
Ja, das ist interessant, was die Gewerkschaft der Polizei da behauptet. Zunächst einmal gehen sie fehl in der Annahme, dass es sich um eine Beweislastumkehr handelt oder behaupten das jedenfalls fälschlicherweise. Das Gesetz sieht eine Beweislasterleichterung vor. Das ist etwas, was schon viele Jahre, nicht zu sagen Jahrzehnte, im Antidiskriminierungsrecht anerkannt ist. Zunächst mal im Bereich der Geschlechterdiskriminierung, wo auch wiederum auf europäischer Ebene erkannt wurde, dass es den betroffenen Frauen in dem Fall häufig sehr schwer fiel, beispielsweise in Bewerbungssituationen nachzuweisen, dass ihre Ablehnung auf dem Geschlecht und nicht auf einem anderen behaupteten oder nach vorne gestellten Merkmal oder aber vielleicht auch in gar keiner Begründung beruht. Das heißt also, die Diskriminierung gewissermaßen verdeckt und nicht offen erfolgt. Dieser Erkenntnis, also aus dieser gewissermaßen tatsächlichen Erkenntnis heraus, hat dann auch auf europäischer Ebene zunächst mal die Überlegung Raum gegriffen, dass man eine Beweislasterleichterung für Betroffene von Diskriminierung schaffen muss. Dergestalt, dass die Person lediglich eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Diskriminierung vor Gericht geltend machen muss und das Gericht dann, wenn das gelungen ist, also wenn das Gericht davon überzeugt ist, dass es hier wahrscheinlicher ist, dass eine Diskriminierung vorlag, als dass es nicht wahrscheinlich, als dass sie nicht vorlag, dann erst kippt die Beweislast auf die Seite derer, denen die Diskriminierung vorgeworfen wird und ihnen obliegt es dann, steht es auch die Möglichkeit zur Verfügung, dann zu beweisen, dass sie tatsächlich nicht diskriminiert haben. Um das mal einem Beispiel deutlich zu machen, wenn also etwa bei einer Polizeikontrolle auffällig viele Menschen einer bestimmten Hautfarbe kontrolliert werden, könnte das ein Beispiel dafür sein, dass der entsprechende Polizeiansatz diskriminierend, in dem Fall rassistisch diskriminierend war, also Racial Profiling angewandt wurde. Wenn das vor Gericht beispielsweise durch statistische Auszählung deutlich überwiegend wahrscheinlich gemacht wird, kann dann aber immer die Polizei noch nachweisen, muss das dann aber auch dokumentieren, nachweisen, dass gerade die Personen, die hier kontrolliert wurden, beispielsweise einen konkreten Anlass gegeben haben, beispielsweise durch ihr Verhalten oder durch vorherige Erkenntnisse, die man hatte, sie zu kontrollieren und dass es eben nicht die Hautfarbe war, die hier entscheidend war. Warum brauchen wir jetzt diese Regelung im LADG? Weil es die Regelung, die es bisher gibt, im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ganz einfach für die Berliner Polizei nicht anwendbar sind. Insofern ist auch diese Behauptung von der Gewerkschaft der Polizei falsch. Die im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz bereits seit 2006 geltende Beweislasterleichterung gilt eben für den Bereich, über den wir hier sprechen, Polizei, Schule, aber auch die sonstige Verwaltung gilt nicht. Das heißt, wenn ich hier als Betroffener derzeit oder als Betroffene gegen die Polizei klagen wollte, in einem solchen Fall müsste ich den Vollbeweis erbringen, müsste also im Einzelfall beweisen, dass der Polizist oder die Polizistin mich wegen meiner Hautfarbe kontrolliert hat. Und Sie können sich vorstellen, das dürfte in den allermeisten Fällen, weil das ja nicht öffentlich so kommuniziert wird, nicht möglich sein.
Die Gewerkschaft der Polizei hat in verschiedenen Bundesländern angekündigt, dass keine Polizeieinheiten mehr nach Berlin fahren werden. Und Bundesinnenminister Seehofer bezeichnete das Gesetz als, Zitat, im Grunde Wahnsinn. Was halten Sie denn davon? Also Sie haben bereits angesprochen, dass die Gewerkschaft der Polizei mit Falschinformationen oder reduzierten Informationen arbeitet. Aber können Sie sich erklären, wieso das neue Antidiskriminierungsgesetz so viel Protest hervorruft?
Ja, also wahnsinnig finde ich jetzt erstmal, dass der Bundesinnenminister sich hier tatsächlich einspannen lässt für eine ganz offensichtlich sehr interessengeleitete Kampagne der Gewerkschaft der Polizei, die, wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, zum größten Teil mit falschen Behauptungen arbeitet. Die Argumentation, die Androhung der GdP, man werde jetzt hier niemanden mehr nach Berlin schicken, ist schon mal insofern interessant, als dass diese Entscheidung nicht der GdP obliegt. Aber sie ist auch insofern völlig unbegründet, wenn ihr den Beamtinnen und Beamten quasi Angst gemacht wird, wenn ihr mit Angstmacherei gearbeitet wird, weil, wie ich ja einleitend schon gesagt habe, dem einzelnen Polizisten, egal ob aus Berlin, aus Sachsen oder aus Bayern, droht hier in Berlin nach dem LADG überhaupt nichts. Sie hat sich zwar, wenn sie hier in Berlin im Einsatz ist, daran zu halten, Aber eine mögliche Klage, eine mögliche Entschädigungsklage richtet sich immer und ausschließlich nur gegen die öffentliche Stelle, die in dem Fall für den Einsatz verantwortlich ist. Das ist die Berliner Polizei, sprich das Land Berlin, was dahinter steht. Nur dieses kann verklagt werden, weder die einzelne Polizistin und der einzelne Polizist noch das andere Bundesland. Das ist nach dem LADG ganz eindeutig so und von daher auch, was hier dann ebenfalls an die Wand gemalt wurde, mögliche Straf- oder Ordnungswidrigkeiten oder ähnliches disziplinarisches Verhalten, auch dieses ist im LADG nicht geregelt, sondern richtet sich dann nach dem jeweiligen Polizeirecht. Also diese Sorge ist unbegründet und ja, wenn ich mir das anschaue, wenn ich nochmal zurückdenke, ich beschäftige mich schon inzwischen einige Jahre mit dem Antidiskriminierungsrecht und mir die Debatten beim Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vor inzwischen über 15 Jahren anschaue, dann beobachtete man dort, kannte man ganz ähnliche reflexhafte Abwehrverhalten oder Kämpfe beobachten. Die damaligen Argumentationen ähneln den heutigen teilweise durchaus sehr. Auch damals wurde geschwarnt, man würde jetzt eine Klagewelle hier nach US-amerikanischem Ausmaß gegen beispielsweise Arbeitgeberinnen oder Vermieterinnen haben. Man müsste mit riesigen Schadensersatzzahlungen rechnen. Nichts ist von all dem eingetreten. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gehört heute zum anerkannten Teil des bundesdeutschen Rechts und wird ganz unspektakulär und unaufgeregt angewandt und kommt zur Anwendung. Ich glaube, am Ende zeigt sich hier wie damals, dass es mit Antidiskriminierungsrecht immer darum auch geht, Machtverhältnisse in den Blick zu nehmen, dass es also darum geht, diejenigen zu ermächtigen, die in der Regel in unserer Gesellschaft eben unter Diskriminierung leiden. Und eine der machtvollsten Institutionen in den Sicherheitsbehörden, die Sicherheitsbehörden, sich nun auf einmal mit einer Situation konfrontiert sehen, wo das, was überall in unserer Gesellschaft vorkommt, nämlich Diskriminierung und auch Rassismus, sie sich damit auseinandersetzen müssen, dass das auch womöglich in ihren Reihen nun häufiger sichtbar werden wird und sie sich damit eben auch kritisch auseinandersetzen müssen. Damit will ich nicht behaupten, dass das bisher nicht passiert. In vielen Polizeien, auch in Berlin, geht man damit durchaus kritisch um. Aber es gibt eben immer noch viele auch, wie in der übrigen Gesellschaft auch, die das nicht wahrhaben wollen und die entsprechend offenbar sehr allergisch und hysterisch darauf reagieren, wenn man dieses Thema anspricht und wenn man dieses Thema jetzt auch im Gesetz zugrunde legt.
Gibt es denn noch Hürden, die dem Gesetz vor vollem Inkrafttreten bevorstehen? Also können Sie da einen Ausblick geben, Herr Klose?
Das Gesetz ist jetzt im Abgeordnetenhaus, das ist das Berliner Landesparlament, gestern Abend im Hauptausschuss, das ist der Finanzausschuss des Berliner Landesparlaments, beraten und beschlossen worden. Und damit steht es jetzt am nächsten Donnerstag zur abschließenden zweiten Lesung auf der Tagesordnung des Plenums. Ich gehe nicht davon aus und ich habe der Debatte in den letzten Tagen auch keinen Grund entnehmen können, warum das Gesetz jetzt am Donnerstag nicht beschlossen werden sollte. Es ist eines der zentralen Projekte dieser Berliner Landesregierung und der sie tragenden Koalition. Es ist im Koalitionsvertrag verabredet worden und ich gehe davon aus, dass wir am Donnerstag einen Gesetzesbeschluss erleben werden und damit das erste Landesantidiskriminierungsgesetz in Deutschland in Kraft treten wird, mit der Möglichkeit, dass erstmals das, was für private Arbeitgeberinnen und private Vermieterinnen schon seit vielen Jahren gilt, nämlich dass Diskriminierung nicht nur verboten sind, sondern dass man im Fall von Diskriminierung auch eine Entschädigung zahlen muss, dass das dann endlich auch für die öffentliche Hand gelten wird im Land Berlin. Und ich hoffe natürlich, dass andere Bundesländer sich daran dann auch ein Beispiel nehmen werden.